Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin ja Papa von Charlene und im Hauptberuf Finanzjournalist.
Genau, und weil mein Papa den lieben langen Tag nichts anderes machen möchte, als Aktien zu analysieren, treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. In der heutigen Folge wollen wir nochmal unseren Börsenbrief Future Money thematisieren. Also nicht den Börsenbrief als solches, sondern die Themen, über die wir da drin schreiben. Das sind nämlich hauptsächlich oder größtenteils Zukunftsthemen und Zukunftsbranchen, wo wir denken, dass die auf jeden Fall kommen werden und dass es ein ganz, ganz großes Thema in der Zukunft noch werden soll. Ja. Über ein paar Themen sprechen wir hier regelmäßig im Podcast, aber heute haben wir doch noch mal ein paar Themen auf der Agenda, die so noch nicht mit in unserem Portfolio hier waren. Genau, aber zuallererst möchte ich wie immer in die Folge mit einer aktuellen Markteinschätzung starten. Wie sieht es denn da so aus?
Ja, ich sage es mal so, überraschend positiv. Zum Wochenanfang sah es ja fast danach aus, als wenn wir jetzt tatsächlich in eine Marktkorrektur laufen. Dies jetzt zumindest am Dienstag war das der Stand, vorerst abgeblasen worden. Aber natürlich weiß jeder, es wird eine Marktkorrektur kommen müssen. Wir haben hier schon sehr gut gelaufene Kurse und die Aktionäre werden hier auch mal kurzfristig Kasse machen wollen. Ich gehe mal davon aus, und da sind wir uns eigentlich in der Redaktion relativ einig, dass das wahrscheinlich nach der Berichtssaison soweit sein wird. Jetzt aktuell liefert diese einfach noch viel zu viele positive Impulse. Und deswegen kann man schon durchaus davon ausgehen, dass es die nächsten Tage und Wochen tendenziell wahrscheinlich am Markt noch weiter nach oben geht, ohne dass man jetzt schon, ich sag mal, von einer regelrechten Übertreibung oder Blase sprechen sollte. Das, was wir jetzt erleben, ist alles noch im Rahmen des Vernünftigen. Das sieht man eigentlich letzten Endes auch an den Bewertungsniveaus der, ich sag mal so, normalen Aktien. Es gibt natürlich immer wieder Branchen, und dazu kommen wir ja heute auch noch, die so exorbitant hohe Bewertungen schon erreicht haben, dass hier quasi die Korrektur schon fast mit greifbaren Händen zu packen ist, obwohl man ja auch bei denen dann immer sagen muss, das sind alles nur Zwischengeplänke und ändern eigentlich nichts an der langfristigen Perspektive. Aber da muss man dann halt wirklich in die, so, ich sag mal so, in die taktische Analyse reingehen, was das Timing von Ausstieg und Einstieg angeht. Und aber auf der anderen Seite immer das strategische, also die strategische Investmentplanung im Auge behalten, um hier nicht den langfristigen Zug zu erwarten. Also nochmal ganz kurz, die aktuelle Situation am Markt ist relativ fragil, weil eben viele wissen, dass es eine Korrektur geben wird. Das heißt, natürlich steigt dadurch die Nervosität und keiner will hier, wenn sie dann alle anfangen zur Tür zu rennen, der Letzte sein. Also da muss man jetzt schon so von Tag zu Tag und Woche zu Woche etwas genauer auch auf die Kurse und vor allen Dingen auf die Indizes schauen. Aktuell geht es halt darum, wer drin ist, kann es halt noch bleiben.
Ich dachte heute zwischenzeitlich, dass der DAX es heute endlich schafft und über die 14.000 Punkte kommt, aber irgendwie stößt er sich immer wieder den Kopf daran. Woran liegt denn das?
Naja, das ist sozusagen das Wunder der runden Zahlen, möchte ich mal das so ein bisschen bezeichnen. Börsianer haben komischerweise immer wieder Ehrfurcht vor solchen runden Zahlen. Das gilt letzten Endes auch im Abwärtstrend, also runde Markierungen gelten in der Regel immer sehr als psychologische Barriere nach unten auch, genauso wie sie eben als Barriere nach oben ist. Der DAX war ja schon mal über 14.000 und natürlich in der Situation, wie ich sie gerade auch geschildert habe, ist natürlich das Material, was jetzt ganz frisch auf den Markt kommen könnte oder überhaupt kommt, eben noch nicht so wieder kraftvoll, dass dass man jetzt wirklich so das in einem Schwung überwinden kann. Vielleicht kommt es noch einmal, wobei ich da die Chance wirklich 50-50 sehe. Ich gehe mal eher davon aus, dass das jetzt alles hier so ein bisschen Positionsanpassung, kurzfristige Schnäppchenjagd ist nach schwachen Wocheneinstand. Ja, ich würde mal sagen, der DAX hat noch die Chance, über 14.000 zu kommen, aber er wird sich wahrscheinlich zumindest in der kommenden Korrektur natürlich nicht darüber halten können.
Ich wollte noch einen ganz kleinen Hinweis zwischendurch geben. Und zwar, wenn euch das nicht reicht, einmal in der Woche hier eine Markteinschätzung von uns zu hören oder zu sehen, dann könnt ihr auch gerne unserem neuen Telegram-Account Börse Global folgen. Ich weiß, Telegram, ganz böses Medium, sag ich mal. Klar, viele Leute sind sicherlich auch dort, die dort keine guten Sachen unternehmen. Aber wir sind einfach dort auf Telegram und haben uns für dieses Medium entschieden, weil wir denken, dass es eine gute Möglichkeit ist, nochmal wirklich top aktuell und jeden Tag an euch Nachrichten rauszuschicken. Wenn ihr also Interesse habt, könnt ihr uns dort gerne folgen. Kanal heißt Börse Global. Wir freuen uns auch da mit euch zu schreiben.
Genau, und vielleicht noch ein kleiner Nachsatz von mir, was ihr da auch erwarten könnt. Also wir hatten ja jetzt gerade angefangen in dieser Woche und es geht uns darum, eben interessante Aktienentwicklungen zu kommentieren. Zum Beispiel gestern war es Nokia, heute ist es die chinesische, beziehungsweise am Dienstag war es die chinesische Baidu. Und so wird es eigentlich jetzt jeden Tag weitergehen. Also wenn ihr da zu aktuellen Geschehnissen an der Börse eben unsere Einschätzung kurz lesen wollt, da seid ihr dann herzlich eingeladen.
Genau. Und dann lass uns auch in unsere Trend- bzw. Hype-Themen einsteigen. Das erste Thema soll sein der Wasserstoffsektor. Hatten wir hier im Podcast auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ich glaube, im Zusammenhang mit den alternativen Energien. Ja, wie hat sich das denn so in den letzten Wochen, Monaten entwickelt?
Naja, Wasserstoff oder Wasserstoffaktien sind sowohl an der Börse natürlich die absoluten Rallye-Aktien gewesen in den letzten Monaten. Die sind auch wirklich in allen Portalen, Aktienportalen und Chatgroups und was es da für Plattformen gibt, mit am stärksten diskutiert. Also da merkt man auch schon den Einfluss insbesondere solcher Portale und sozialen Netzwerke, was die Kursbildung und die Meinungsbildung angeht. Jetzt aktuell sieht alles so ein bisschen nach einer Top-Bildung aus. Also Top-Bildung heißt letzten Endes, dass wir auch hier wahrscheinlich in den nächsten Wochen einige stärkere Gewinnmitnahmen erwarten müssen, was natürlich nichts an der generellen Perspektive für diese Aktien ändert. Um das vielleicht nochmal ganz kurz zusammenzupacken. Du hast es ja schon gesagt, Wasserstoff gilt als einer der wichtigsten, inzwischen wichtigsten alternativen Energieträger. Natürlich spricht momentan gerade auch in der Mobilität alles über Elektromobilität, aber gleich dahinter kommt eben Wasserstoff. Und gerade in diesem Bereich haben, glaube ich, Wasserstoffanwendungen ein unwahrscheinlich großes Potenzial, insbesondere in industriellen Anwendungen, also zum Beispiel auch bei Nutzfahrzeugen, bei von mir aus auch Baufahrzeugen, dann generell in der Industrie großartige Anwendungen zu finden, weil hier einfach die Leistungskapazitäten deutlich größer ausfallen als bei Stromaggregaten. Das kann man sehr gut, also Elektromobilität ist zum Beispiel sehr gut für den Personenverkehr gedacht oder geeignet. Das sieht man ja auch an den inzwischen schon in die Dutzenden gehenden Elektroautomodellen. Wasserstoff, da gibt es auch inzwischen schon entsprechende PKWs, aber viel interessanter wird der Einsatz dieses Mediums vor allen Dingen halt zum Beispiel später bei Bussen oder bei eben, wie gesagt, LKWs und anderen Nutzfahrzeugen. Und das ist letzten Endes so die Gesamtspekulation, dass wir jetzt letzten Endes sozusagen Pioniere haben. Ich kann jetzt mal so die bekanntesten Namen sind halt wie Nel oder Plug Power oder ITM Power und Ballard Power. Ballard Power ist ja auch schon eigentlich ein Senior an der Börse, die vor allen Dingen mit ihren Brennstoffzellen eigentlich schon seit Jahrzehnten umwandern, allerdings noch nie profitabel gearbeitet haben. Dieses Schicksal haben viele andere Wasserstoffunternehmen auch noch, allerdings inzwischen mit einer wesentlich höheren Dynamik. Deswegen gibt es auch die deutlich höheren Kursaufschläge. Und jetzt muss man halt sehen, wie sich diese Branche in den nächsten Monaten und Jahren weiterentwickeln kann. Und da gibt es sehr spannende Hinweise, weil ganz klassische Unternehmen, also die normalen Autobauer, die jetzt zum Beispiel Kooperationen mit den Wasserstoffproduzenten oder Verteilern suchen. Es gibt Industrieunternehmen, die auch in die Produktion von Wasserstoff einsteigen wollen. Nehmen wir zum Beispiel die ThyssenKrupp, ja, eigentlich ein ganz, kommt ja aus dem ganz klassischen Stahlgeschäft, versucht jetzt schon seit vielen Jahren sein Stahlgeschäft eigentlich loszuwerden, hat vor kurzem den Markt dadurch elektrisiert, dass man gesagt hat, ja, man möchte jetzt auch in die Herstellung oder Einrichtung von Wasserstoffherstellungsanlagen beziehungsweise dann selber in die Herstellung von Wasserstoff investieren und dort entsprechendes Wachstum generieren. Also da kommt dieser ganze Bereich Wasserstoff kommt jetzt so aus so einer technologischen Nische heraus, wird nicht nur von der Börse entdeckt, sondern eben von wichtigen industriellen Kooperationspartnern. Und das kann natürlich in den nächsten Jahren eine enorme Wachstumsdynamik entfalten. Die Frage ist dabei natürlich immer noch, wer wird am Ende tatsächlich zu den Siegern gehören? Denn gerade solche jungen Branchen sind immer wieder Trendwechseln unterworfen. Und der heute als Marktführer erscheint, muss das noch lange nicht morgen und übermorgen bleiben. Also da ist noch viel Dynamik drin, auch durch Übernahmen. Es muss nicht immer nur das Scheitern des Geschäftsmodells sein, aber hauptsächlich durch eine entsprechende Branchenkonsolidierung, also Übernahmen. Und deswegen macht es auch derzeit durchaus Sinn, sich in diesem Bereich als Anleger noch relativ breit aufzustellen. Das ist auch unser Ansatz beispielsweise im Future Money, weil wir eben glauben, dass diese Branche parallel zum Thema Elektromobilität, parallel zum Thema New Energy, also Solar und Wasser und Wind, ihre Berechtigung und auch ihre entsprechenden Wachstumsperspektiven hat.
Ein weiteres Thema, was wir hier auch schon mal besprochen haben und was ein ganz klarer Corona-Gewinner ist, ist das Thema E-Commerce. Hatten wir ja auch schon mal so Themen wie die Zahlungsdienstleister, PayPal und wie sie nicht alle heißen. Wie ist denn da die aktuelle Entwicklung?
Ja, eigentlich sehr gut. Wir haben es zuletzt ja an den vorläufigen Zahlen von Netflix gesehen, die ja sozusagen an der Schnittstelle zwischen E-Commerce und Digital Entertainment sind, die ja über den Erwartungen liegende Abonnentenzahlen generieren konnten. Und ich erwarte eigentlich, dass auch Anbieter, also ganz klassische E-Commerce-Anbieter wie zum Beispiel Amazon, wie die Lieferdienste, wie Zalando, was man sich da halt so vorstellen kann, aber auch in China, Alibaba etc., sehr gute Quartalsergebnisse präsentieren können und dies auch im laufenden Jahr können. Denn durch diese ganze Corona-Pandemie, und das ist ja letzten Endes auch unsere These oder unser allgemeiner Ansatz, den wir auch bei unserem Börsenbrief verfolgen. Wir gehen davon aus, dass durch die Corona-Pandemie im letzten Jahr in vielen digitalen Geschäftsmodellen sozusagen eine Brandbeschleunigung der Entwicklung stattgefunden hat. Viele, viele Menschen, die wahrscheinlich erst in mehreren Jahren da mit E-Commerce-Modellen Kontakt gefunden hätten, sind jetzt quasi ganz schnell mit der Nase drauf gestoßen. Und sind jetzt eigentlich ja inzwischen schon denke ich mal, in vielen Fällen zu Stammkunden geworden und haben natürlich auch die Bequemlichkeit dessen entdeckt. Also da schließe ich mich persönlich nicht mal aus. Und deswegen glaube ich auch, dass genau dieser Bereich eigentlich besonders interessant ist, auch für langfristig orientierte Investoren, weil es hier auch letzten Endes darum geht, dass selbst in den Industrienationen, die ja mehr oder weniger immer noch ein großer Fokus darstellen von diesen Unternehmen, es immer noch genügend Wachstumspotenzial bei den Kunden gibt. Ich meine, Amazon hat natürlich schon eine relativ große Reichweite, aber es gibt halt sehr viele Specialist-Anbieter, ob im Modebereich, ob im Möbelbereich. Also zum Beispiel in Deutschland haben wir ja zum Beispiel Westwing, in dem Modebereich, wie gesagt, auch Zalando, die eben ihre Modelle weiter ausbauen können, weiter schärfen können, ihre eigene Marktposition schärfen können. Und deswegen folgen wir eigentlich da unseren bisherigen Empfehlungen und bauen dieses Segment auch in den nächsten Wochen und Monaten kontinuierlich aus. Wie gesagt, ist immer eine Frage des Timings. Da beobachten wir natürlich auch die normalen Marktgegebenheiten, aber wir haben natürlich da eine ganze Reihe von Firmen noch weiterhin in Beobachtung, die wir so nach und nach dann auch ins Depot nehmen wollen.
Wenn ihr den Börsenbrief von uns, den Future Money, noch nicht kennt, dann habt ihr die Möglichkeit, ein kostenfreies Probeexemplar zu bestellen. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes, ansonsten auch ganz einfach auf unserer Internetseite börse-global.de. Das nächste Thema ist wirklich eins meiner aktuellen Lieblingsthemen im Moment. Ich finde das super spannend. Jedes Mal, vielleicht erratet ihr, worüber ich rede, jedes Mal, wenn auf YouTube eine Live-Übertragung passiert von SpaceX, wo wieder ein neuer Launch von Elon Musk, zelebriert wird und eine neue Rakete den Himmel emporsteigt, bin ich hin und weg von diesem Thema. Worüber rede ich? Ich rede über die Weltraumtechnologie, vielleicht nicht im Speziellen über SpaceX, aber über diese komplette Branche. Ist natürlich alles noch eine Zukunftsmusik und wir tasten uns da gerade auch erst dran. Aber was erwartest du denn da in diesem Bereich für die nächsten 5 bis 10 Jahre?
Ja, also ich muss dir wirklich recht geben. Auch mich fasziniert das immer noch. Also der Weltraum, unendliche Weiten. Ich bin ein Star Trek-Fan der ersten Stunde, kann man fast schon so sagen. Und es ist wirklich so, die Weltraumforschung und inzwischen auch kommerzielle Nutzung hat immer noch einerseits diesen Touch des Abenteuers, des unbekannten Abenteuers. Aber natürlich ist es inzwischen ein ganz knallhartes Multimilliarden-Dollar-Geschäft mit extremen Wachstumsraten. Die Weltraumforschung ist immer noch heutzutage Grundlagenforschung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bewähren sich im Weltall Technologien, die dann auch auf der Erde sehr gut nach und nach kommerzialisiert werden können. Und das Schöne gerade für Investoren ist dabei, dass wir hier wirklich ein sehr breit gefächertes Spektrum an möglichen Investments haben. Wir haben zum einen natürlich das ganze Thema, wie du schon gesagt hast, mit den Raketen, mit den Antriebssystemen. Das ist momentan so eine noch so eine Domäne natürlich so klassischer Luft- und Raumfahrtunternehmen, wie zum Beispiel Airbus, wie zum Beispiel eine Boeing, die großen amerikanischen Rüstungskonzerne wie Northrop Grumman und Lockheed Martin sind auch mit an Bord. Dann gibt es auch natürlich auch Anbieter wie Aerojet. Letztere gehörte zum Beispiel in der aktuellen Ausgabe zu einem unserer Top-Empfehlungen. Dann ist natürlich der ganze Bereich Kommunikation, dem kommt ja gerade bei der Weltraumfahrt eine besondere Bedeutung zu. Und hier sind natürlich auch so die klassischen Telekom-Unternehmen mit an Bord. Wobei ich jetzt hier schon gleich den, den Bogen schlagen möchte, nicht nur zur Kommunikation sozusagen zwischen Weltraumaktivitäten und der Basisstation auf der Erde, sondern es geht ja mehr darum, den Weltraum zu nutzen für eine weltumspannende Kommunikation. Momentan haben wir es ja immer noch so, dass die Mobilfunkkommunikation beispielsweise oder generell über luftübertragene Kommunikation relativ regional begrenzt ist. Aber es gibt halt auch Anbieter wie zum Beispiel Iridium, die sehr gerne halt wirklich ein weltumspannendes Kommunikationsnetz anbieten wollen, aufbauen wollen. Und das heißt letzten Endes Hunderte von Satelliten. In diesem Fall sind es dann immer sogenannte Kleinsatelliten, also nicht so diese Riesenteile, sondern eher überschaubare Größe. Aber Hunderte, sogar Tausende dieser Satelliten müssen in den Weltall, müssen ins Weltall, müssen da erstmal hochgebracht werden, müssen auf die entsprechenden Positionsumlaufbahnen gebracht werden, müssen gewartet werden, müssen überwacht werden. Und am Ende muss sich das Ganze natürlich auch unten auf der Erde auszahlen. Ich hatte, glaube ich, jetzt gerade schon Iridium genannt als einer der Anbieter.
Ich wollte nur mal ganz kurz fragen. Tesla wird ja sehr gehypt, ist jetzt für Autos, aber Musk hat ja auch noch Starlink. Das sind ja die Satelliten auch hochjagen. Wenn du gleich fertig bist, kannst du ja dazu auch noch was sagen.
Ja, also bleiben wir gleich mal bei der Telekommunikation. Einer unserer oder der in diesem Zusammenhang auch äußerst interessanten Werte ist ausgerechnet Nokia, die ich ja vorhin auch schon genannt habe. Ne? Die haben jetzt, die hatten ja jetzt den Auftrag, oder ist jetzt schon ein bisschen her, den Auftrag bekommen von der NASA, ein Mobilfunknetz auf dem Mond zu installieren. Fragt man sich natürlich, oh, was soll denn das? Da ist ja noch keiner. Mhm. Der Auftrag selbst hat ein Volumen von 14 Millionen Dollar, ist also auch nicht wirklich nicht groß. Viel. Ja. Aber hier geht es darum, was ich schon eingangs gesagt habe, es geht um Pionierleistung. Ne? Es geht einerseits darum, um die technische Machbarkeit, weil am Ende, ich sag mal so, wenn wir jetzt einfach mal 30, 40, 50 Jahre weiterdenken, dann wird es wahrscheinlich auch eine irgendwie geartete, dauerhafte Nutzung des Mondes wahrscheinlich geben. Zuvor werden natürlich auch entsprechende Mondmissionen wieder stattfinden. Also die NASA selbst hat ja das Ziel, bis 2024 wieder einen Astronauten auf den Mond zu bekommen. Mhm. Und natürlich für Nokia ist das ein Prestigegewinn, wenn das klappt, ohnegleichen. Ne? Die kämpfen ja sehr hart im Bereich Mobilfunknetze 4G und 5G, kämpfen sehr da gegen die Chinesen und auch gegen Ericsson als Ausrüster. Und damit hätte man natürlich einen absoluten Reputationsgewinn. Darüber hinaus sollte man als Anleger natürlich auch die ganzen Satellitenbetreiber und auch Produzenten im Auge behalten. Also wir haben ja hier in Deutschland haben wir ja einen der bekanntesten Satellitenproduzenten, OHB. Die stellen zum Beispiel auch Satelliten für die europäischen Raumfahrtaktivitäten zusammen. Ist halt ein relativ kleiner Wert, also sicherlich durchaus spekulativ, aber im Gesamtkonzept eines solchen Investments oder eines solchen Weltraumdepots würde ich OHB auch immer mit hineinnehmen. Ansonsten hätten wir, wie gesagt, Viasat noch und Orbcom. Das sind alles so Werte, die wir halt momentan auch noch auf unserer Watchlist haben, wo wir dann halt in den nächsten Wochen und Monaten dann auch im Future Money entsprechend dann auch unsere Einschätzung etwas detaillierter darstellen werden. So, du hast es jetzt gerade schon SpaceX
Genau, SpaceX und Starlink. Ich habe vor ein paar Tagen nämlich gelesen, die sind ja noch gar nicht an der Börse, ne? Aber dass wohl spekuliert wird, dass das vielleicht auch noch kommen könnte. Wie interessant wäre denn dann sowas?
Na, das wäre natürlich äußerst interessant. Also man muss wirklich schon sagen, das, was der Elon Musk dort macht, das ist sozusagen in seiner DNA, Innovationen immer wieder vorantreiben. Und SpaceX bzw. Starlink ist da eigentlich wirklich prädestiniert, das dann auch mal als eigenständiges Konstrukt an der Börse zu platzieren. Ich glaube, so wird es auch kommen. Ich weiß nicht wann. Das Gleiche gilt ja letzten Endes auch für Blue Origin von Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon, die ja letzten Endes sowas Ähnliches machen. Mhm. Also die haben sich jetzt glaube ich mehr auf also Weltraumtourismus, also Blue Origin konzentriert sich so mehr auf potenziellen Weltraumtourismus, während SpaceX mit der Starship-Rakete eher so die sogenannte Punkt-zu-Punkt-Raumfahrt anpeilt, also dass man sozusagen über den Weltraum von einem Punkt der Erde auf den zu dem anderen fliegt. Mhm. Aber wie gesagt, da ist noch viel Zukunftsmusik. Tiefe Taschen haben beide, sowohl Bezos als auch Musk, um das erstmal so in-house oder als, ich würde es jetzt nicht despektiertes Spielzeug nennen, aber es ist vielleicht auch so, finanziell voranzutreiben. Also externe Unterstützung brauchen sie nicht. Aber vielleicht kommt ja irgendwann mal so die Einsicht, dass man sagt, wir wollen da auch andere dran teilhaben lassen oder überhaupt, um da einen gewissen, so eine gewisse weltweite Euphorie zu entfachen. Man denke ja nur daran, als die NASA den ersten Mann auf den Mond bringen wollte, nach dem Sputnik-Schock und nach Juri Gagarin von der damaligen Sowjetunion. Da war ja auch das ganze Land im Prinzip viele, viele Jahre gemeinsam drauf fokussiert. Und heute haben wir eine globalisierte Welt und Wirtschaft. Und warum sollten so eine Firmen nicht auch quasi dann die Quasi-Rolle der NASA mit einnehmen?
Wie lange würde dann ein möglicher Prozess des Going Public, also des Börsengangs, dauern?
Ja, also das geht ja heutzutage relativ fix. Also ich denke mal, das Längste daran würde wahrscheinlich dauern, dass man halt vorher mit den Investoren spricht. Die reinen Formalitäten, die sind ja heutzutage in wenigen Wochen bis wenigen Monaten zu machen. Heutzutage gibt es natürlich auch noch die ganz spannende Möglichkeit, sogenannte Specs zu benutzen. Das sind quasi leere Hüllen, die schon an der Börse notiert sind, die man dann einfach übernimmt und über diese Funktion sich dann an der Börse notieren lässt. Das hatte letztens zum Beispiel der Elektroautohersteller Fisker gemacht. Und also eigentlich, wenn man wirklich die Planung hat, damit an die Börse zu gehen und man weiß, da gibt es auch Investoreninteresse, ist das in der Regel eigentlich wirklich eine Sache von wenigen Monaten, vielleicht ein paar Wochen.
Okay. Thema letzte Woche war ja unter anderem der Start der Berichtssaison. Jetzt eine Woche später möchte ich ganz gerne noch mal auf das Thema raufschauen. Was ist denn so passiert in der letzten Woche?
Ja, also wir haben auf jeden Fall erstmal weiterhin positive Quartalzahlen bekommen. Das, was man schon gemerkt hat, wo der Markt insbesondere drauf geschaut hat, sind letzten Endes zwei Sachen. Zum einen der Ausblick, dass man wirklich drauf schaut, dass man den Optimismus, den der Markt ja in seinen Kursen widerspiegelt, was das zukünftige Wachstum in diesem Jahr angeht, dass man das auch wirklich bestätigt. Da gab es bisher eigentlich keine wirklich starken Ausfälle, im Gegenteil. Korrespondierend dazu natürlich auch die Darstellung, dass man das eigentlich die Firmen, die bisher berichtet haben, im Durchschnitt, so zumindest Stand heute, rund 74% davon haben halt die Erwartungen übertroffen. Das ist einer der höchsten Werte seit langem. Mhm. Und die Gewinnmargen, worauf ja viele ganz, ganz doll immer gucken, sind jetzt aktuell, und da habe ich mir mal aufgeschrieben, und da muss ich jetzt mal glatt meine Brille absetzen, 10,3 durchschnittlich. Das ist jetzt das zweite Quartal hintereinander, dass es wieder über 10 sind. Man muss dazu sagen, im zweiten Quartal waren die Margen auf unter 9 abgesackt und im ersten Quartal lagen sie auch nur bei 9,3. Also das wird in der Hinsicht sehr, sehr positiv aufgenommen. Es wird eine ganz interessante Woche noch werden. Also wir kriegen zum Beispiel am Mittwoch nach Börsenschluss die Zahlen von Apple. Darüber werden wir sicherlich dann auch in der kommenden Woche möglicherweise reden. Auf jeden Fall werdet ihr eine Kurzeinschätzung bei uns auf der Internetseite dazu lesen können. Microsoft kommt auch mit Zahlen raus. Also da erhoffe ich mir persönlich eigentlich auch eine sehr positive Überraschung. Ja, und ansonsten wird es dann letzten Endes in den nächsten 2-3 Wochen nochmal richtig voll werden. Ja, aber wie gesagt, insgesamt bin ich sehr optimistisch, dass wir eigentlich weiterhin eine relativ positive Quartalsberichtssaison behalten.
Das sind doch ein paar schöne Schlusswörter. Wenn euch das aber noch nicht gereicht hat, dann guckt doch gerne mal auf Telegram vorbei. Börse Global heißt unser Kanal. Dort gibt's auch täglich Einschätzungen von meinem Vater. Und ansonsten auch auf unserer Internetseite börse-global.de, Börse mit UE, gibt's ja reichlich an Artikeln und täglichen Status-Updates für euch zu lesen. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bleibt wie immer erfolgreich.
Macht's gut. Tschüss.